SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Heute machen wir bei SR3 aus dem Leben eine Reise durch Eis und Schnee mit Gertje Marquardt. Mit Ende 40 ist sie aus ihrem Familienalltag ausgebrochen und aufgebrochen, um in Grönland auf Skiern das Inlandeis zu überqueren. Das Besondere dabei, Gertje Marquardt ist keine Extremsportlerin, sondern eigentlich Innenarchitektin, Designerin, Bühnenbildnerin und zweifache Mutter. In ihrem Buch Die Eisbrecherin erzählt sie von ihrer Grönland-Expedition und dem Mut, ihrem Lebenstraum zu folgen. Und das macht sie auch heute bei uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Marquardt, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Frau Marquardt, Winter ist im Moment, während viele sich im Winter nach Sonne, Meer und Strand sehen, kann es für Sie eigentlich nicht kalt genug sein. Sie lieben Schnee, Eis und Kälte. Wo kommt diese Leidenschaft für Minustemperaturen und Ihre Liebe, ja die Sehnsucht nach dem Winter und dem Eis und Schnee her?
Ja, ich glaube, sie stammt aus der Zeit, als ich in Rostock aufgewachsen bin, an der Ostseeküste, war Skandinavien immer nicht weit. Und ich habe die Reisemöglichkeiten in den Norden genutzt und war mal viel in Skiurlauben unterwegs. Und später dann habe ich auch das Eishotel in Schwedisch-Lappland kennengelernt. Und da wurde es dann richtig heiß. Da habe ich mich richtig in das Material Schnee und Eis verliebt und in die Kälte.
Ja, über das Eishotel, wo Sie auch arbeiten den Winter oder einen Teil des Winters über, unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver. Aber erklären Sie uns das mal. Was macht für Sie diese Faszination an Eis und Schnee aus? Und vor allen Dingen, ja, was ist so schön auch daran für Sie?
Ja, wenn ich jetzt als Künstlerin spreche, dann ist es ja erstmal ein ganz vergängliches Material, ein Material, das sehr wertvoll ist, das, was wir heutzutage gar nicht mehr oft haben, womit wir gar nicht oft umgehen, was wir wenig berühren. Jedenfalls, wenn ich hier an unser Leben in Potsdam denke, sind die Winter selten geworden. Und das macht mir große Freude, mich mit diesem Material zu verbinden, auch künstlerisch zu arbeiten. Und wenn ich an weite Schneelandschaften denke, ja, dann hat das was Unberührtes, dann hat das eben was Weites und sehr Stilles auch, was mich fasziniert.
Die Stille ist was Besonderes, das durfte ich auch mal erleben. Ich war mal in Lappland, in Finnland, und das ist Wahnsinn, ja, auch wie Schnee die Geräusche außenrum schluckt, ne?
Ja, also es ist ganz still, weil eben der Schnee so porig ist und jedes Geräusch schluckt und nicht reflektiert. Und das haben wir auch in Grönland ganz deutlich erlebt, diese Stille. Da blieb dann eher noch ein Laut aus der Zivilisation, ein Piepen im Ohr zurück, ein paar Tage lang, bis wir überhaupt in diese Stille richtig eintauchen konnten.
Ach Quatsch, Sie mussten sich erst richtig dran gewöhnen. Also Sie haben in Ihrem Ohr ja die Zivilisation und all die Geräusche, die uns in unserem Alltag umgeben, ein Stück weit mitgenommen erstmal.
Ja, das blieb nicht aus. Also die Vorbereitungsphase und überhaupt die Zivilisation, die hinterlässt ja viele Spuren. Und die Sinneseindrücke sind sehr intensiv, wenn man jetzt daran denkt, welche Farben und Geräusche und ja eben Sinneseindrücke auf uns einprasseln jeden Tag. Das ist auf dem Grönlandeis natürlich super reduziert und das muss man erstmal abschütteln.
Sie reisen ja seit vielen Jahren statt in den Süden mit Vorliebe in den Norden, dorthin, wo es kalt ist, nach Skandinavien, wie Sie sagen, was in Ihrer alten Heimat Rostock vor der Haustür lag, Schweden, Finnland, Norwegen, Island, Dänemark, das Baltikum, aber eben auch nach Kanada. Und über Ihre Reisen haben Sie auch über die Jahre immer wieder geschrieben, über Ihre Reisen mit Ihrer Familie auf Ihrem Blog Nordic Family. Können Sie sich noch so an Ihre erste Reise erinnern, die Sie von Rostock aus noch weiter Richtung Norden geführt hat?
Ja, ich glaube, das war eine Reise, die ich als Studentin mit meinem ersten Freund und weiteren Freunden getätigt habe. Und da wollte man natürlich Geld sparen und hat viele Autokilometer des Nachts auf sich genommen, um irgendwo möglichst weit nördlich zu landen, um den sicheren Winter zu erleben und die Schneesicherheit. In einem norwegischen Skigebiet war das letztendlich, aber wir sind durch Schweden in den Norden gefahren und mit vollgepackten, ich glaube ein alter Passat war das, mit Skiausrüstung, Snowboards und dicken Winterjacken waren wir da, glaube ich, zu viert oder zu fünft in so einem relativ kleinen Auto und haben dann uns auf den Weg gemacht nach Norden und sind auch die verschneiten Straßen da lang gejuckelt.
Besonderes Erlebnis, dann offenbar auch diese Weite zu erleben.
Ja, das war ganz deutlich, denn da sind ja dann manchmal mehrere hundert Kilometer keine Anzeichen von Zivilisation oder Ähnlichem zu sehen. Also man fährt dann einfach eine lange Straße lang und rechts und links ist erstmal Wald.
Vor allen Dingen im Winter sehen sich ja viele von uns ja nach schönem Wetter, dem Sommer und der Sonne. Wie reagieren die Leute, wenn sie ihnen von ihrer Leidenschaft für Schnee und Eis und von ihrer Vorliebe für den Winter erzählen?
Ja, die meisten, die ich treffe, die sagen natürlich, na, das wäre nichts für mich. Ah, das ist ja viel zu anstrengend oder das ist ja viel zu kalt. Oder oh, das würde ich auch gerne mal erleben. Auch das kommt vor, dass Menschen sagen, oh ja, das würde ich auch gerne mal probieren. Und dann gibt es eben verschiedene Hürden, warum das Menschen eben nicht machen oder dann doch wagen. Ja, es gibt ganz verschiedene Reaktionen darauf, aber die meisten sind doch schon noch neugierig und fragen dann nochmal tiefer nach, was denn dort oben immer passiert oder was mich mit diesem Schnee so gut, so schön verbindet.
Woher kam Ihr Wunsch, Grönland auf Skiern zu durchqueren und eine Expedition zu machen, zumal Sie ja bis dahin keine Extremsportlerin waren?
In Potsdam gibt es ein Theaterquartier, das ist so ein kleines Kulturquartier am tiefen See. Dort sah ich eines Tages, muss 2015 oder 16 gewesen sein, einen kleinen lila Opel Corsa stehen. Da stand an der Seite drauf www.grönlanddurchquerung.de. Mhm. Und all das passte irgendwie nicht zusammen. Diese Webadresse, der kleine lila Opel Corsa, Potsdam. Und es hat so eine angenehme Sinnesverwirrung bei mir ausgelöst. Und ich habe dann zu Hause diese Webadresse nachgeschlagen, habe herausgefunden, dass sich dahinter ein wissenschaftliches Projekt verbirgt. Nämlich zwei Männer, zwei Geodäten, die regelmäßig das Eis queren und das Eis vermessen. Sie tragen nämlich dazu bei, dass Daten gesammelt werden, die den Klimawandel beweisen oder die Erforschung des Klimawandels dem helfen. Mhm. Ich habe Kontakt aufgenommen zu diesem Forschungsprojekt, zu dem Potsdamer Wissenschaftler Wilfried Kort, und wir haben uns immer näher kennengelernt und von unserer Faszination berichtet in unserer beider Leben, was Schnee und Eis mit uns macht. Der eine eben aus der wissenschaftlichen Sicht und ich aus der künstlerischen Sicht. Zu der Zeit hatte ich ja auch schon künstlerisch mit Schnee und Eis gearbeitet. Und ja, wir fanden das gegenseitig sehr inspirierend, haben letztendlich einen Verein gegründet, Iceploration, weil der Herr Kort, Wilfried Kort, hat auch immer wieder Studenten mit aufs Eis genommen und hat natürlich Nachwuchs auch für seine Forschungsprojekte gesucht. Und der Verein sorgte denn dafür, dass diese Expeditionen stattfinden konnten und dass wir auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, dass wir von unseren Erlebnissen in der arktischen Landschaft, in der fragilen arktischen Landschaft berichten konnten. Und dann stand es 2019 an, dass ich eventuell mitkommen sollte auf eine Expedition über das grönländische Eis. Ich sollte am Westrand ein Stück dieser Route begleiten. Und dann verstarb der Wilfried Kort aber ganz tragisch und plötzlich und der Traum zerplatzte. Und ich dachte, ja, der ist also für immer aus meinem Leben gestrichen.
Aber Sie haben dann per Zufall nach dem plötzlichen Tod eben von Wilfried Kort in Facebook eine Nachricht entdeckt, nach einer gewissen Zeit, wo jemand Mitreisende suchte, die mit ihm auf eine Expedition durch Grönland eben sich auf den Weg machen wollten. Sie haben ihn angeschrieben. Wie ging es dann weiter?
Ja, das hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt so eine Bewerbungs-E-Mail oder eine Kontaktaufnahme gewagt habe. Und habe den Mann dann kennengelernt und nach einer Probetour an seinem Hausberg in Süddeutschland und einer weiteren Wildnis-Tracking-Tour durch Island war mir klar, dass ich das gerne möchte. Ich möchte die Natur und auch die arktische Wildnis zu Fuß bzw. auf Skiern erleben und habe ungefähr im Herbst 2021 das für mich festgezurrt, ja, ich will das. Und wir auch zu zweit haben gesagt, lass uns das probieren, ein Team auf die Beine zu stellen und eine Expedition in 2 Jahren zu planen, also 2023.
Also er ist jemand, der häufiger solche Sachen schon gemacht hat oder, sag ich mal, Extremsport. Sie bisher gar nicht. Sie haben ja ein normales Leben geführt. Eben gut, Sie waren häufig im Norden als Eiskünstlerin und in Ihrer Funktion als Architektin auch und auf Reisen. Aber ansonsten hatten Sie mit solch extremen Dingen keinen Bezug oder keine Berührung. Warum wollten Sie das unbedingt?
Ja, es hat mich auch neugierig gemacht. Ich habe mich gefragt, kann ich das? Kann ich sowas schaffen? Kann ich das als fast 50-jährige Frau schaffen, mich an so ein extremes Erlebnis ranzutasten, an so eine Erfahrung? Mhm. Also die Neugier hat mich auch getrieben und die physische Aktivität, die habe ich ja auch bei meiner Arbeit mit Schnee und Eis erlebt. Und es macht mir Freude, also mich auszupowern und dann zu einem Ziel zu kommen, sage ich mal ganz, ganz allgemein. Und ich habe in mir die Motivation gespürt, dann auch dieses Training auf mich zu nehmen, was dann eben 2 Jahre vorher peu à peu begann. Ich habe mich hier von Sportärzten beraten lassen, die das natürlich auch erstmal komisch fanden, dass da eine fast 50-jährige Frau in der Praxis saß und keine Olympioniken, wie hier in Potsdam an der Uni oft anzutreffen sind. Aber haben mich alle gut beraten, was den Trainingsumfang und die Art des Trainings anbelangt, haben meinen Körper durchgecheckt Und dann habe ich mich nach und nach in die Wälder Brandenburgs gewagt und habe immer ein bis zwei Reifen hinter mir hergezogen, um mein Ausdauertraining und meine Kraft zu steigern.
Sie haben das auch gemacht, weil Sie später in Grönland dann Ihre Ausrüstung auf einem Schlitten hinter sich hergezogen haben. Wie haben die Leute reagiert, als Sie sie da mit Autoreifen am Rücken hängend durch den Wald ziehend gesehen haben?
Ja, das ist natürlich ein merkwürdiges Bild. Die meisten Hunde waren total irritiert. Die sind dann immer schnüffelnd um dieses Gefährt rumgelaufen. Vorwiegend ältere Leute haben mich motiviert und haben gesagt, das ist ja toll, was sie da machen. Oder solche Zitate wie, ist das jetzt eine neue Extremsportart? Oder jetzt fahren sie hier schon mit Reifen durch den Wald. Ja, also viele interessierte Blicke und auch Gespräche habe ich dort geführt auf meinen Trainingsrunden. Und es war auch super schön, weil man ja eigentlich ziemlich allein ist in dieser Vorbereitungszeit. Also dieses Reifentraining ist viel zu langsam, als dass eine Freundin irgendwie sagt, lass uns mal einen flotten Spaziergang um See machen oder durch den Wald machen, weil das ist dann für die oder denjenigen total langweilig und langsam eigentlich, während ich mich kaputt schwitze und eigentlich kaum quatschen kann nebenbei.
Wie hat Ihre Familie reagiert? Sie haben zwei Kinder, Ihre Tochter war damals ja Teenagerin, Ihr Sohn ein bisschen jünger. Wie haben die reagiert auf Ihren Wunsch und Ihre Pläne, Grönland auf Skiern zu durchqueren?
Ich glaube, das war etwas unterschiedlich, also auch dem Alter geschuldet. Ich glaube, meine Tochter konnte schon ganz gut verstehen, dass es da was gibt, was die Mama unbedingt machen muss. Also einen Lebenstraum zu erfüllen oder einem größeren Ziel zu folgen. Und für den Kleinen war das vielleicht eher abstrakt, wo ich durch die Berichte von Wilfried Kord oder durch Bücher versucht habe, ihm das vorstellbarer zu machen. Und letztendlich habe ich auch seine Klasse nachher mit eingebunden und habe ein Schulprojekt ins Leben gerufen, wo wir die Expedition gemeinsam geplant haben an einem Tag und auch so ein Reifentraining mit den Kindern zusammen im Wald gemacht haben, mit dem Ziel, dass das ein bisschen näher an ihn rückt und er auch vielleicht keine so große Angst hat.
Sie haben uns schon von Ihren Vorbereitungen ein bisschen erzählt, wie Sie Autoreifen durch die Wälder in Brandenburg gezogen haben, um sich fit zu machen für Ihre Expedition. Aber ja, jetzt ist Grönland nicht Italien oder liegt irgendwo im Süden, sondern da ist richtig kalt. Wie haben Sie sich auf die Kälte vorbereitet, die Sie in Grönland erwartet hat?
Ich habe gelernt, die Kälte zu umarmen. Die Kälte ist für mich zu einer Verbündeten geworden. Erst aus Langeweile und dann immer systematischer habe ich angefangen, Eisbaden zu betreiben. In der Covid-Pandemie brauchte ich, glaube ich, ein neues Hobby, was meinen Kopf auch ein bisschen klarer werden lässt. Und dann bin ich hier in den heimischen Baggersee gestiegen, der dann teilweise eben auch zugefroren war, musste ich mir ein kleines Loch reinhacken und habe mich erfrischt und nicht nur das, also meinen Geist auch geklärt, würde ich fast sagen. Also jedes Mal, wenn ich aus dem kalten Wasser gestiegen bin, fühlte ich mich so klar und gesund auch, dass ich gedacht habe, dass ich kann gar nicht mehr ohne das Eis baden. Und ja, peu à peu habe ich mich dem immer mehr ausgesetzt.
Von was für Temperaturen sprechen wir da jetzt beim Eisbaden und die Sie dann auch in Grönland erwartet haben oder mit denen Sie klarkommen mussten?
Das Eisbaden hier am Potsdamer Baggersee, da bewegten sich die Lufttemperaturen zwischen 20 und minus 5 Grad vielleicht. Und das Wasser war eben manchmal gerade so gefroren. Und in Grönland erwarteten uns aber viel tiefere Temperaturen. Also Nächte bis zu minus 33 Grad mussten wir aushalten. Und tagsüber gab es in der Mittagssonne aber auch mal einige Plusgrade.
Wie war das für Sie, diese Kälte? Sind Sie jemand, der noch nie Probleme hatte mit dem Thema Kälte?
Ich bin es einigermaßen gewohnt, durch die Arbeit am Eishotel auch körperlich aktiv zu sein in der Kälte. Und ich habe mich immer warm gefühlt von innen und auch gut ausgerüstet, eben durch meine Außenhaut, durch die Außenschichten, durch meine Kleidung. Was in Grönland dazu kam, ist die Erschöpfung, der Hunger. Mhm. Also wenn verschiedene extreme Faktoren, Kälte, Hunger, Erschöpfung, Müdigkeit, alle gleichzeitig passieren, das habe ich nicht kommen sehen und das war ja eine sehr herausfordernde Situation. Da habe ich gut mit der Kälte umgehen können, aber mit den anderen Faktoren dazu eben nicht so gut.
Inwiefern?
Na, das zerrte an meinen Nerven, wenn ich im Zelt abends sitze und wir den Kocher kaum anbekommen haben, weil der Brennstoff bei der Kälte auch nicht gut funktioniert hat, erschöpft war und eigentlich nur noch in den Schlafsack wollte, dann denkt man, habe ich gedacht, ich werde kirre. Wie soll ich sagen?
Ja.
Genau. Ja. Aber wir haben es dann gut überstanden.
Sie haben Ihre Ausrüstung angesprochen. Was hatten Sie da alles dabei? Ich meine, Sie mussten das ja letzten Endes selbst transportieren und hinter sich herziehen.
Ja, pro Person haben wir etwa 80 Kilogramm in unseren jeweils zwei Schlitten hinter uns hergezogen. Ein großer Teil davon war Nahrung. Also wir haben damit gerechnet, dass Brennstoff und Nahrung ungefähr 1 Kilogramm pro Tag ausmacht. Also wurde der Schlitten auch pro Tag 1 Kilogramm leichter. Sind dann etwa so mit 50 Kilogramm, 40, 50 Kilogramm Schlitten am Ende dann am Westrand von Grönland angekommen. Mhm. Und da drin war nicht nur Kleidung, eben hauptsächlich Essen, aber auch Ausrüstung wie Bergsteigerausrüstung, wie Seile, Eispickel, Steigeisen, Schneeschuhe als Ersatz. Dann einige technische Geräte, wie sowas wie ein Solarpanel, meine Kamera, einige Powerbanks, Lampen, so ein bisschen, ja, Kleinkram, sag ich mal. Nicht viel Luxus. Ausrüstung. Also natürlich auch eine warme Daunenjacke und zwei verschiedene Mützen oder auch 4 verschiedene Schlüppis. Aber viel an Kleidung war da eigentlich nicht drin.
Wie haben Sie das gemacht? Unterwegs dann auch mal gewaschen? Das geht ja wahrscheinlich nicht, weil die Wäsche trocknet nicht, oder?
Genau, die Wäsche trocknet nicht. Wenn zum Beispiel dünne Handschuhe oder die dünnen Socken, die wir unter den dicken Socken hatten, wenn die zum Beispiel nass geschwitzt waren, dann konnte ich die in den Schlafsack mit reinnehmen nachts. Und durch die Körperwärme sind die dünnen Sachen da wenigstens getrocknet. Aber waschen konnte man dort nicht, weder sich selbst noch die Sachen.
Okay, also geruchsempfindlich darf man bei so einer Expedition wahrscheinlich nicht sein.
Na, die Bakterien werden erst aktiv, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. Also wenn es rundherum kalt ist, dann halten die auch still.
Das heißt, das stinkt dann auch nicht so oder riecht nicht so?
Ich glaube nicht. Also es hat unter anderem mit der Ausrüstung zu tun. Also Merino-Wolle stinkt ja generell nicht so und aber auch mit der Kälte.
Im April 2023 ging es für Sie dann über Kopenhagen nach Grönland. Bereits bei der Anreise in das große weiße Nichts zeigte sich, dass jetzt ganz andere Regeln gelten, die Regeln der Natur. Welche waren das und welche sind es auch?
Ja, die Kräfte der Natur sind besonders im Winter stärker als wir Menschen. Also wir müssen uns anpassen, wir müssen demütig durch diese Landschaft schreiten oder stapfen. Und müssen uns natürlich gut schützen. Dazu haben wir Ausrüstung, die uns wärmt und auch vor den Elementen schützt, vor dem Wind und vor der Sonne. Ich bin 10 Jahre gealtert auf dem Eis. Das hat einfach damit zu tun, wenn die Sonne reflektiert wird vom Schnee und dann ist die Gesichtshaut sofort angegriffen. Also haben wir die meiste Zeit eigentlich auch Skibrille getragen und so eine Art Skimaske und haben uns vor diesen Elementen geschützt. Oder wenn ein zu starker Sturm herrschte auf dem Eis, haben wir uns auch in die Zelte verkrochen und sind nicht weitergegangen, haben zum Beispiel mal einen Ruhetag aufgrund des Wetters eingelegt.
Was Sie beschreiben mit Ihrer Haut, das sieht man auch auf dem Titelbild Ihres Buches, was eben diese Kälte, die Minustemperaturen mit Ihrer Haut gemacht haben. Aber mit der Zeit ist es wahrscheinlich dann wieder besser geworden. Hat die Haut sich erholt, als Sie zu Hause waren? Oder?
Ja, zu Hause ja. Auf dem Eis wird nichts richtig wieder gut oder besser. Kleine Wehwehchen werden höchstens schlimmer oder verharren so einen merkwürdigen Status. Da muss man keine Hoffnung haben, dass da irgendwas besser wird. Aber danach ist es relativ schnell wieder besser geworden und auch die verlorenen Kilos, ich habe 7 Kilo abgenommen, waren dann auch schnell wieder drauf.
Aber wie sind Sie damit umgegangen, wenn die Haut wehtut, so rot ist, ja reißt und schmerzt oder all die anderen Wehwehchen oder Probleme, die Sie auf dieser Expedition hatten? Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch oder?
Ja, also zimperlich darf man nicht sein, muss schon so eine Art Robustheit haben und ich glaube, ich bin schon ganz schön robust und man guckt ja auch nicht dauernd in den Spiegel. Ich habe eine kleine Fotoreportage von mir selbst gemacht, also habe mich dokumentiert und das kann man dann auch in kleinen Filmen oder im Buch teilweise sehen, wie das Gesicht sich verändert hat. Das wird nebensächlich. Also solange der Körper sonst ganz gut funktioniert, das ist ja eine sehr eintönige Bewegung, wo der sich auch schon mal beschweren darf und meine Schulter und die Arme taten auch weh. Das denkt man gar nicht, dass bei einer Ski-Expedition die Arme und das Schultergürtel so belastet sind. Das kommt dadurch, dass man ja mit den Armen die Stöcke auch in den Boden rammt und sich vorwärts bewegt, vorwärts zieht damit. Wenn das alles einigermaßen gut funktioniert, da war ich immer sehr, sehr dankbar, was dieser Körper alles zu leisten vermag.
Wahrscheinlich Bewegungen, die man sonst im Alltag eben auch nicht so häufig macht, dann wahrscheinlich.
Ja, wenn man das nicht trainiert, also den Rumpf nicht so trainiert, wie das jetzt beim Reifentraining der Fall war, würde man, glaube ich, auch ziemlich schnell Rückenschmerzen bekommen.
Am 14. April ging es dann los für Sie. Ursprünglich wollten Sie ein bisschen früher starten, aber das Wetter hat nicht mitgespielt. Sie mussten nochmal umdrehen mit Ihrer kleinen Maschine, die Sie an den Startpunkt gebracht hat. Und dann Die letzten paar Kilometer ging es dann mit einem Helikopter an den Startpunkt. Wie war es, als der Hubschrauber Sie im Eis und Schnee abgesetzt hat und davongeflogen ist und Sie wussten, für die nächsten Wochen sind wir erst einmal auf uns gestellt?
Ja, dieser Eispanzer lag vor uns und wir wussten auch, eine Strecke von ungefähr 560 Kilometer wird jetzt vor uns liegen. Es geht so leicht bergan. Das Eis ist ungefähr 2500 Meter hoch und man überwindet jeden Tag ein paar Höhenmeter bis zur Mitte des Eises, bis zur Mitte des Eispanzers und dann geht's wieder bergab. Das wussten wir alles theoretisch und jetzt war der Helikopter aber gerade mit lauten Getöse davongeflogen und wir sahen die Weite Richtung Nordwesten und in der anderen Richtung noch das Meereis und eine sehr schöne, ja, etwas bergige Landschaft. Aber dann wurde es mir plötzlich klar, wir machen das jetzt wirklich, worauf wir uns 2 Jahre lang vorbereitet haben. Wir setzen jetzt Schritt für Schritt unsere Füße, unsere Skier voreinander, um am anderen Ende wieder rauszukommen aus diesem weißen Raum.
Hat sich gut angefühlt oder haben Sie gedacht, Schnapsidee? Auf was habe ich mich da eingelassen?
Ja, vielleicht verrate ich zu viel, weil es im ersten Teil des Buches sehr deutlich beschrieben wird. Aber ich dachte erst mal, es bewegt sich gar nichts. Ein großer Schreck. Ich habe gedacht, bin ich hier richtig? Mhm. Die Pulkas sind womöglich zu schwer. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe erst mal ganz einen großen Moment des Zweifels in mir gespürt. Und dann, als es nach ein paar Minuten doch nach und nach losging, die Gewissheit wiederum, ja, hier bin ich richtig, ich will in diese Richtung und ich will den Westrand des Eises erreichen mit den anderen zusammen.
Den ersten Tag haben Sie auch ruhig angehen lassen, haben 4 Kilometer zurückgelegt, dafür haben Sie 4 Stunden gebraucht, aber dann war die erste Etappe geschafft und Sie waren, kann man sagen, quasi drin in Ihrer Expedition.
Ja, und so eine Routine entwickelt sich ja nach so ein paar Tagen, aber das fing da schon an und wir wussten, okay, wir hatten uns vorgenommen, immer eine Stunde Ski zu fahren und dann 10 bis 15 Minuten Pause zu machen. Das musste sich natürlich erst genau richtig eingrooven, richtig einspielen. Immer ging eine Person für die eine Stunde vorne und dann wurde gewechselt. Das hat uns quasi auch den Rhythmus vorgegeben von diesen Tagen. Und genau, wir waren am ersten Abend erfreut und natürlich aber auch geschafft und voll verschwitzt in den Zelten und freuten uns, dass es jetzt nun wirklich losgeht.
Rund 550 Kilometer durch Eis, Schnee und Minustemperaturen waren Sie auf Ihrer Expedition unterwegs. Wie sah Ihre Route aus und vor allen Dingen, wie müssen wir uns auch die Eislandschaft Grönlands vorstellen, die jetzt vor Ihnen lag? Nehmen Sie uns mal mit dorthin, wie eisig war der Wind, der Ihnen da jeden Tag ins Gesicht geblasen ist?
Ja, der Wind war omnipräsent, der war immer da aus verschiedensten Richtungen, meistens nicht aus dem Rücken.
Leider.
Ja. Wir sind im Osten gestartet, in einem kleinen Ort Tassilaq war unsere Expeditionsbasis. Dort betreibt Robert Peroni das Red House und hilft Gruppen wie uns, über das Eis zu kommen oder Expeditionen durch Grönland zu organisieren. Dort hatten wir Pakete hinschicken lassen und haben dort nochmal alles festgezurrt sozusagen und sind von dort mit dem Hubschrauber in die Nähe von Isotorg geflogen, also an den Eisrand bzw. auf das Eis rauf. Und dann, nach ein paar Tagen Gehen, verschwand eben das, was ich vorhin beschrieben habe, auch dieser Blick aufs Meer und auf die Berge und rund um uns herum gab es ein Panorama. Das war eigentlich ganz schön langweilig. 360 Grad, diese zweigeteilte Fläche, weiß und dann der Himmel dazu. Noch extremer wurde es an Tagen, wo das sogenannte Whiteout herrschte. Whiteout ist eine Wettersituation, ja, wo es windet, nebelt, schneit und man gar keinen Horizont mehr sieht. Also es ist einfach nur weiße Suppe vor einem und man kann sich auch selber mit den anderen ziemlich leicht verlieren, wenn man jetzt den Anschluss verpasst, dann steht man da in der weißen Suppe. Aber das Erstaunlichste ist, dass der Körper auch nicht mehr so richtig weiß, wo oben und unten rechts und links ist. Das Gleichgewichtsorgan spielt da verrückt. Und dann habe ich auf den nächsten Tag natürlich gehofft, die größte Sehenswürdigkeit war dann eine schöne Linie, ein klarer Horizont.
Aber wie fühlt sich das an, wenn Sie sagen, man ist ja umgeben von unendlichem Weiß und der Körper kann sich gar nicht mehr so richtig oder weiß gar nicht mehr so richtig, wo oben und unten ist. Wie hat sich das angefühlt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, ich persönlich hatte natürlich auch da verschiedene Ängste mit aufs Eis gebracht und habe gedacht, jetzt gehe ich verloren und ja, habe dann aber auch wiederum dann meine Teammitglieder auch gesehen und habe den Anschluss wieder bekommen und dann war auch wieder alles gut. Also Gefühle zwischen Angst, Langeweile oder wenn Fragen aus dem Alltag mich eingeholt haben im Kopf, die sich dann immer wieder im Kopf drehen, weil es eben so eine Routine und so eine Eintönigkeit letztendlich auch ist, dass solche Fragen dann auch quälend wirken. Da habe ich dann als Ablenkung mir dann zum Beispiel mal ein Hörspiel an die Kopfhörer in die Ohren gemacht oder habe mich an den schönen Sastrugis festgehalten. Das sind Strukturen im Eis, also wie kleine Schneeverwehungen, die vom Wind gepresst sind. Und das war dann das wirklich Schöne, was ich als Künstlerin auch wirklich genießen konnte und inspirierend fand. Diese kleinen Formen von der Natur geschaffen, die auch super vergänglich sind, also mit dem nächsten Windstoß schon wieder weg waren. Das waren die kleinen Freuden des Alltags auf dem Eis.
Aber was sind es dann für Alltagsfragen, die einem da in den Kopf kommen? In unserer trublichen Welt und in unserem Alltag, wo viele von uns im Hamsterrad unterwegs sind, gerade auch Sie als zweifache Mutter und berufstätige Frau, kennt man das. Aber ich hätte jetzt gedacht, wenn man da in diesem unendlichen Eis unterwegs ist, dann ist der Kopf auf einmal leer oder frei. Was hat sich da doch durchgedrückt aus dem Alltag aus Potsdam, wo Sie dachten, das hätte ich jetzt nicht gebraucht?
Ja, ich würde schon sagen, dass sich auch die Klarheit dann durchgesetzt hat und dass es die äußere Klarheit auch zu einer inneren Klarheit geführt hat und mir Dinge vor Augen geführt hat, wo ich merke, ah, das ist mir jetzt wirklich wichtig, auf die Menschen möchte ich mich jetzt gerne fokussieren oder auf die Dinge und Projekte. Also das war auch das Hauptsächlichste. Ich denke, diese Alltagsprobleme, die haben sich dann auch schnell abschütteln lassen. Das waren dann kleine Sachen, die man dann, wo ich dachte, jetzt habe ich mal vergessen, dem eine Geburtstagskarte zu schreiben oder an den Menschen lange nicht gedacht oder wo mich Erinnerungen wieder eingeholt haben, so an bestimmte Situationen und Menschen. Und am schönsten war es aber eigentlich auch, dann positive Gedanken zu empfangen, wo ich denke, ja, so viele Menschen hier in Potsdam und überhaupt zu Hause denken jetzt an uns und drücken uns die Daumen, dass wir da gut durchkommen. Also dieses Gefühl, dass wir so viel Support, gedanklichen Support und auch ja, organisatorischen Support von zu Hause hatten, das war eigentlich ein ganz, ganz schönes Gefühl, was auch nicht omnipräsent, aber was immer, immer wieder zu mir oder zu uns durchdrang.
Und dann bestimmt auch Kraft gegeben hat. Sie haben schon gesagt, wenn ja rund um einen eben weiß Eis und Schnee ist, auch dieser Whiteout, den Sie beschrieben haben, ist es schwierig, sich zu orientieren. Wie haben Sie das gemacht?
Also es war eigentlich relativ einfach, weil wir ja immer in eine Richtung gegangen sind. Einfach insofern, also dass man jetzt nicht andauernd die Richtung wechseln musste oder den richtigen Weg suchen musste. Es gab ja keinen Weg.
Kein Wegweiser
wahrscheinlich. Kein Wegweiser, genau, Richtung Nordwesten. Wir hatten einen GPS-Track vorbereitet und den hatten auch die Kollegen auf ihrem GPS-Gerät. Und die anderen beiden sind ja sehr erfahrene Polargänger oder Schneetourengänger und sind auch in der Orientierung super gut, so dass ich da immer einen Anhaltspunkt hatte und ja viel von denen lernen konnte. Wir haben immer, oder die vorderste Person hat immer einen Kompass vorm Bauch gehabt. Das kann man auch auf Bildern sehen, das ist auf so einem Federballschläger vorm Bauch, dass der auch waagerecht liegt. Und da haben wir eine bestimmte Gradzahl eingestellt, in die wir dann immer vorangeschritten sind. Und die Gradzahl war 289 Grad für viele Wochen, kann man sagen. Genau, also immer geradeaus. Und abends oder in einigen Pausen hat dann meine Kollegin Enne die Punkte auf dem oder unseren Track auf dem GPS-Gerät kontrolliert und uns auch auf der bekannt gegeben, wie viele Kilometer wir in der letzten Etappe dann geschafft haben.
Mhm. Haben Sie sich mal verlaufen oder sind abgekommen von oder kann man sich gar nicht verlaufen, wenn es immer geradeaus geht?
Ja, wenn man den GPS-Track und der Kompassnadel immer folgt, dann kann man sich eigentlich nicht groß verlaufen.
Wie sahen Ihre Tage aus, bis Sie Ihr Ziel nach 500 Kilometern erreicht hatten? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Kilometer sind Sie da pro Tag gelaufen?
Ja, wir folgten einer strengen Routine, denn wenn man sich das ausrechnet, 30 Tage, 560 Kilometer, kommt man auf eine ansehnliche Zahl, die man pro Tag schaffen müsste. Aus anderen Expeditionsberichten wussten wir natürlich, dass es am Anfang langsamer vorangeht. Mhm. Wie Sie auch schon sagten, 4 Kilometer am ersten Tag ist natürlich kein großes Ding, aber es war halt ganz unbekanntes Gelände für uns, die Schlitten waren schwer, es ging bergauf. Und nach Tag 20, wo wir dann auf dem Plateau waren, also auf der flachsten Stelle oben auf dem Grönlandeis, ging es ja dann auch wieder bergab. langsam und die Schlitten wurden leichter und dann hat man auch mehr Kilometer geschafft. Die strenge Routine sah vor, dass wir relativ früh aufgestanden sind. Je später in der Tour, desto früher sind wir aufgestanden, weil wir dachten und uns ausgerechnet haben, wir müssen mehr Kilometer pro Tag schaffen. Zum Beispiel in den letzten Tagen sind wir 4.30 Uhr aufgestanden und sind dann 7.30 Uhr allerspätestens oder um 7 Uhr losgestiefelt. Campaufbau und Frühstück, das Schneeschmelzen dauerte einigermaßen lange, denn wir haben pro Person eben 1,5 Liter Schnee geschmolzen, um 1,5 Liter Wasser zu haben für den Tag. Und dann kommt noch das Wasser eben für das Frühstück dazu. Also der ganze Prozess des Wassergewinnens aus dem Schnee hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Dann haben wir das Camp abgebaut und sind dann Stunde um Stunde da über das Eis gelaufen, haben kleine Pausen gemacht, um uns zu stärken. Der Körper hat sich ziemlich schnell an diese Routine gewöhnt. Das habe ich nämlich gemerkt, dass mich genau zu den Pausen dann auch immer das kleine Hüngerchen vorbeikam. Und da hatten wir dann Schokolade, Riegel, Nüsse, also alles, was Fett und Zucker hat dabei. Da kommt es ja darauf an, dass man einfach genügend Kalorien zu sich nimmt. Was ich auch nicht gedacht hätte, wie viel Kalorien man eigentlich braucht bei der Kälte und bei der körperlichen Anstrengung. Genau, da haben wir uns über den Tag versorgt und dann abends wieder die Kocher angeschmissen und gekocht, was dann auch jeden Tag eigentlich ein Highlight war, den Schnee zu schmelzen und das heiße Wasser in diese gefriergetrocknete Nahrung laufen zu lassen und den Duft einzuatmen und dann schließlich zu essen.
Das glaube ich, dass das dann besonders gut geschmeckt hat, vor allen Dingen die Schokolade bei den kleinen Pausen.
Ja, es war unheimlich viel Schokolade, die ich dann ja eingepackt habe hier in Potsdam und die Kinder haben noch große Augen gekriegt, was für Berge an, ich glaube 20, 25 Tafeln Schokolade, Riegel und dann eben ein paar Kilogramm Nüsse lagerten dann in unserem Keller und es war eigentlich kaum vorzustellen, dass man das alles braucht und verbraucht.
Auch was Tolles, Schokolade essen zu können, ohne schlechtes Gewissen, ja, und am Ende noch abgenommen zu haben.
Ja.
Sie haben schon gesagt, Wäsche hatten Sie nicht viel dabei, aber wie müssen wir uns sonst ja so diese alltäglichen Dinge vorstellen? Das klingt schon sehr mühsam, morgens im Kalten das Camp abbauen, Schnee schmelzen, damit man Wasser hat, abends wieder aufbauen, aber auch so ganz alltägliche Dinge wie waschen oder zur Toilette gehen. Wie haben Sie das gemacht? Weil waschen da in dem Kalten oder so?
Ja, das fällt unter Katzenwäsche, wenn überhaupt. Mhm. Also ich hatte solche Öltücher, so eine Babytücher dabei, mit denen habe ich mich dann manchmal so abgerieben. Als Eisbaderin hätte ich auch sagen können, ja, jetzt komm, jetzt ist ja so ein bisschen Schnee, mit dem kann man sich auch mal abreiben. Das wäre vielleicht mal in der Mittagspause oder so gegangen, so in dieser Mittagssonne, die ja dann auch schon schön gewärmt hat. Aber das kam dann irgendwie auch nicht vor und das war auch das Unwichtigste an das, was man so gedacht hat, jetzt noch Körperhygiene zu betreiben. Manchmal war es ganz schön, so die Füße zu massieren oder sie einzucremen, nochmal abends denen auch so einen Dank zukommen zu lassen, was die alles geleistet haben. Ja, und auf Toilette geht man einfach draußen auf dem Eis. Wenn ich ganz viel Energie noch übrig hatte, habe ich für uns als Team so 50 Meter vom Camp entfernt eine kleine Schneetoilette gebaut. Das heißt, dass ich eine kleine Schneemauer errichtet habe, wohinter man sich dann hocken konnte und auch ein bisschen windgeschützt sein Geschäft verrichten konnte.
Klingt ja dann schon fast komfortabel.
Ja.
Ist Ihnen in den über 30 Tagen mal jemand begegnet? Sind da viele Leute wie Sie unterwegs auf einer Expedition oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Wir sind niemandem begegnet, also keinem Menschen. Wir sind einem Vogel zweimal begegnet, einem kleinen Vogel, wo wir uns dachten, wie kann der in dieser Eiswüste überleben? Und war ganz neugierig in unserem Camp und war auch so ein Hoffnungsbote und so ein anderes lebendes Wesen, was ganz, ganz faszinierender, schöner Moment auch war. Und andere Menschen sind dort auf dieser Route aber auch unterwegs. Wir haben am Ende erfahren, dass in der Saison ungefähr 100 Menschen, also kann man vielleicht so sagen, vielleicht 20 bis 30 Teams das Eis an dieser Stelle queren.
Ein Eisbär ist Ihnen auch nicht begegnet?
Zum Glück nicht. Wir waren auf alles gefasst und vorbereitet. Wir haben ein Gewehr mitgetragen und hatten auch in den ersten Nächten einen Eisbärenzaun um unser Zelt gespannt. Es ist eine ganz dünne Schnur, die fast unsichtbar ist. Und wenn die eingerissen wird, gibt es einen Riesenalarm. Also das ist elektrisch und durch diesen Alarm sollte der Bär schon erstmal erschreckt werden. Und wenn wir im Zelt schlafen würden und dieser Alarm ausgelöst würde, könnten wir rauslaufen mit der Waffe unterm Arm und auch einen Warnschuss dann nochmal abgeben.
Hatten Sie vorher Berührungspunkte mit einer Waffe? Oder?
Ich hatte ganz kurz vorher in Potsdam oder hier in der Umgebung auf einem Schießstand und einem Jagdausbilder mal probiert, Schüsse abzufeuern, damit ich nicht Angst vor dieser Situation habe, da auf den Abzug zu drücken, und habe dann so auf Pappwildschweine geschossen. Habe ich wohl auch ganz gut gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich das in so einer Extremsituation dann gut gemacht hätte, denn so ein angeschossener Eisbär ist, glaube ich, noch viel, viel gefährlicher als ein, ja, verjagter Eisbär.
Gibt es viele Eisbären da in Grönland? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man einem begegnet, war gar nicht so gering, oder ist das unwahrscheinlich?
Wir haben gehört, dass in Tassilaq, wo wir an der Ostküste gestartet sind, waren unweit des Ortes Eisbären gesichtet worden. Und da im Red House war auch ein Schild auf dem Tisch und standen Platzpatronen griffbereit quasi, und alle wussten, wo die Waffenkammer ist. Man hätte sich quasi nur das greifen müssen, und wenn ein Eisbär jetzt da am Roten Haus ganz dicht gewesen wäre, hätte man auf der Hut sein müssen. Aber dadurch wussten wir, dass an der Ostküste und in der Umgebung eben Eisbären da sind, und die haben wohl dort ihre Routen. Die brauchen ja das Meer, und so nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass man mitten auf dem Inlandeis dann einen Bären sieht.
Und ich hätte auch gedacht, wenn man einem begegnet, die sind eher scheu.
Sie sind aber auch neugierig, das, was wir gehört haben. Sie können auch sehr gut riechen wohl. Wir hatten so eine leckere italienische Salami dabei. Also viele Dinge, wo wir gedacht haben, na, ob das mal gut geht.
Die könnte auch dem Eisbären schmecken.
Ja.
Sie waren zu dritt unterwegs. Ihren Mitstreiter Mats haben wir schon ein bisschen kennengelernt, über den Sie zu der Expedition gekommen sind. Und mit dabei war auch noch Anne, eine Frau, die ja so ein bisschen 10 Jahre jünger ist als Sie und aus der Schweiz kam.
Ja, Anne haben wir auf der Suche nach potenziellen Teammitgliedern kennengelernt. Anne ist Bergsportlerin und hat schon viele Erfahrungen auch im Norden Schwedens gesammelt, auf Wintertouren, kann mit Gruppen sehr gut umgehen und war dort meine Verbündete auch im Zelt. Also wir hatten ja 2 Zelte dabei, die Frauen hatten 1 Zelt und der Mann hatte 1 Zelt, und in der meisten Zeit haben wir die Aufteilung auch so gelassen, und wir Frauen hatten uns das ja viel gemütlich gemacht im Zelt und hatten uns sehr gut verstanden im Sinne von, ja, man, ich weiß nicht, so eine Art Solidarität, also wenn die eine ein Wehwehchen hatte oder ihr es nicht gut ging, das konnten wir uns schon gegenseitig von den Augen ablesen, und das war ein sehr schönes Gefühl, eine weibliche Seele mit dabei zu haben.
Aber Sie kannten sich ja vorher nicht. Sie haben sich vor 2 Jahren dann in der Vorbereitung kennengelernt. Wie war das, mit fast Unbekannten sich dann auf so eine Expedition zu machen? Oder haben Sie sich so gut in den 2 Jahren kennengelernt, dass man sich nicht mehr unbekannt war?
Ja, wir kommen aus sehr verschiedenen Welten. Also die beiden sind Bergsportler, sind alleinstehend, verbringen jede freie Zeit in der Natur. Solche Erlebnisse und solche Touren, wenn jetzt auch bis dato noch keine Grönlanddurchquerung, das ist ihr Leben. Und das war nicht mein Leben bisher. Und so haben wir uns versucht, in diesen 2 Jahren ein bisschen einander anzunähern. Das heißt, wir haben uns gut kennengelernt auf zum Beispiel Testtouren. Wir haben uns an einigen Wochenenden in den Alpen verabredet und einige Berge bestiegen oder auch eine Art Gletschertraining gemacht. Dann haben wir ein Jahr vor der Expedition eine Testtour in Norwegen unternommen. Die ging auch gute 2 Wochen in einer Region, in der Hardanger Widder, wo auch das Wetter sehr rau sein kann und wir schon viele Situationen ausprobiert haben oder miteinander erlebt haben, wie sie dann auch womöglich auf der Expedition hätten sein können.
Wie war das dann unterwegs in Grönland, wenn man ja so viele Tage aufeinander angewiesen ist und auch allein miteinander ist? Gab es da auch sowas wie Lagerkoller?
Wir haben natürlich versucht, Verständnis füreinander zu entwickeln, und bei uns war klar, dass wir uns alle in einer Extremsituation befinden, und ich wusste ja auch nicht, wie ich in einer Extremsituation reagieren würde. So haben wir versucht, eben wie gesagt, Verständnis füreinander zu entwickeln und das Leben uns so gemütlich und so gut wie möglich zu machen, und manche Situationen, die dann auch passiert sind, die bleiben dann auch einfach auf dem Eis, und ja, die anderen nimmt man dann mit Humor. Besonders im Nachhinein, also müssen Sie sich vorstellen, wenn sich eine Familie für einen Urlaub vorbereitet und die Sachen packt und die Teenager brauchen irgendwie noch ein bisschen, und dann wartet man in Potsdam schon mal an einem Auto als Eltern und trappelt so ein bisschen mit den Füßen oder trinkt noch einen Kaffee, und so eine Situation nehmen dann auf dem Eis dann aber ein ganz anderes Ausmaß an. Also das ist dann vielleicht auch unfair, aber das hat dann schon so manchmal so einen kleinen Groll in mir erzeugt, so eine Warterei in der Kälte. Aber genau, das hat sich dann nach und nach auch wieder eingegroovt, und wir kamen ganz gut miteinander zurecht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sie hatten mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, auch immer wieder mit Stürmen. Nehmen Sie uns mal mit in Ihr Zelt, auf das Eis, in diese Winterlandschaft in Grönland, wenn da so ein Sturm mit Kraft, mit aller Kraft an der Zeltplane zerrt. Wie fühlt sich das an? Wie hört sich das auch an? Und vor allen Dingen, was hat das auch mit Ihnen gemacht?
Ja, das ist erstmal unwahrscheinlich laut. Also das Zelt, das knatterte mir um die Ohren und die Zeltplane hing mir halb im Gesicht. An solchen Sturmtagen sind wir nicht weitergezogen, sondern haben den Tag im Zelt verbracht. Denn der Körper brauchte auch ein bisschen Erholung. Das war eigentlich ganz gut. Aber die Gedanken kreisten dann bei diesem Lärm auch oft darum, ist das jetzt eine Eisbärpranke, die durch dieses Zelt gleich zu mir reinkommt oder hält das Zeltgestänge überhaupt dem Wind stand? Wir hatten extra ein doppeltes Gestänge in die Zeltkanäle eingeführt, und um das ein bisschen stabiler zu machen. Natürlich die Sorge um diese Ausrüstung. Ein Zelt nimmt man ja jetzt auch nicht doppelt mit, und wenn das wegfliegt oder kaputt geht, dann hieße das auch das Ende der Tour. Ja, man macht sich einerseits Sorgen, wenn man in so einem Zelt liegt und eigentlich dringend Erholung benötigt, aber wir haben dann auch viel geschlafen und wirklich versucht, uns auszuruhen. Und ich erinnere mich noch an diesen Moment, wo ich so weggedämmert bin und auf einmal hatte ich so wie im Halbtraum, kam dann so ein fauchender, zischender Drache auch auf unser Zelt runtergestürmt. Und ich habe ein Geräusch mit eingebaut in diesen Traum. Das war nämlich das Fauchen des Benzinkochers, den Enne schon mal angeschmissen hatte, um Schnee zu schmelzen, damit wir uns auch an solchen Tagen mal ein Käffchen gönnen und uns das ein bisschen gut gehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Zum Glück war es der Wasserkocher. Mm. Hat sich zwischendrin auch mal der Schweinehund gemeldet? Bestimmt. Und ja, wie sind Sie dann auch mit diesen Selbstzweifeln, die sich da vielleicht breit gemacht haben, umgegangen?
Ja, ich muss sagen, dass ich ja nie an Aufgeben in dem Sinne gedacht habe. Ich habe gedacht, ich würde jetzt nicht den westlichen Eisrand um jeden Preis erreichen wollen, wenn jemand von uns über seine oder ihre Grenzen hätte gehen müssen, gesundheitliche Schäden womöglich davonträgt oder ähnliches. Das wäre dann für mich ganz klar die Grenze gewesen. Aber den Schweinehund, der kam ab und zu Besuch. Und da haben wir uns gegenseitig dann auch motiviert und uns Mut zugesprochen oder ja immer wieder gefragt, wie es der anderen Person geht und ob man sich auch gegenseitig unterstützen kann. Zum Beispiel Gepäck auch mal abnehmen, von dem Schlitten mal 10 Kilo runternehmen und eine andere Person zieht das mal für eine Stunde, was dann ein bisschen Erleichterung verspricht.
Wie sehr sind Sie da auch an Ihre Grenzen gekommen oder mussten darüber hinausgehen?
Ich würde die Situation, die ungefähr in der Mitte des Inlandeises geschehen ist, habe ich vorhin schon mal so angerissen, da gab es die kältesten Nächte, als Grenzsituation betrachten.
Das heißt minus?
Minus 33 Grad ungefähr. Also wurde es dann während der Nacht, wir sind spät quasi angekommen, wenn man das so nennen kann, also das Zelt aufgebaut und im Camp gewesen. Es waren sehr, sehr erschöpft, dann eben auch durch die schnell einsetzende Kälte. Hat sich alles so zusammengezogen im Körper und ich habe versucht, den Kocher anzumachen und es hat einfach nicht funktioniert. Dieser Brennstoff ging nicht an. Ich habe versucht, so mit aufgesprungenen Fingerkuppen und kalten Fingern diese ganz kleine Düse zu reinigen, war total entnervt. Also es war schon eine Grenzsituation, die ich da erlebt habe und an die ich da gekommen bin. Und ja, über die Grenzen gegangen, glaube ich, bin ich nicht. Ich hatte so ein Wehwehchen an der Schulter und am Arm. Die hat immer wieder geschmerzt und der Arm ist immer wieder nachts eingeschlafen durch eine nervliche Schädigung, durch diese eintönige Bewegung. Und das ist dann auch über ein halbes Jahr noch geblieben zu Hause. Also das war so ein körperlicher Schaden, wo ich sage, naja, es war hart an der Grenze, ist nicht wahrscheinlich und hoffentlich nicht dauerhaft. Aber es hat ganz schön lange gedauert, um da wieder gesund zu werden.
Wie war es, als Sie Ihr Ziel nach 34 Tagen erreicht hatten? Sie quasi am anderen Ende des weißen Raums wieder in die Welt der Menschen und die Zivilisation gekommen sind. Beschreiben Sie uns mal das Gefühl.
Ja, es war ja erstmal eine sehr große Erleichterung. Wir waren am letzten Tag 24 Stunden lang auf den Beinen, sind früh losgestiefelt, durch die helle Polarnacht gegangen. Die Sonne ist dann ja auch nicht mehr untergegangen. Wir bewegten uns ja dann schon Richtung Mittsommer, es war Mitte Mai. Und die Sonne geht dann nachts nicht unter, es war also hell und wir haben den Eisrand mit Mühe und Not erreicht, waren dann verabredet mit auch einer Person oder einem Unternehmen, was uns abholt mit all unserer Ausrüstung und wieder in die Zivilisation transportiert. mussten unsere ganze Ausrüstung über Geröll schleppen, noch 3 Stunden lang, um zu diesem Parkplatz zu kommen. Wir dachten ja, Point 660, vielleicht ist da gleich so ein Parkplatz mit einem Auto, was uns abholt. Also weil es sagte man, dass es so ein bisschen touristisch erschlossen ist, dass da auch andere Leute für kleinere Ausflüge so aufs Eis gehen an diesem Punkt. Mhm. Aber die Straße war eigentlich nicht befahrbar, nur mit so einem Supertruck mit großen Reifen. Und wie gesagt, man musste dann über so eine Gletschermoräne, über ein bisschen Geröll noch die ganze Ausrüstung zum Auto schleppen. Und dann waren wir morgens um 3 damit dann fertig und landeten letztendlich in weißen Hotelbetten. Und als wir dann die Augen wieder aufschlugen, konnten wir das eigentlich gar nicht richtig glauben, dass das jetzt alles passiert ist, dass wir das wirklich geschafft haben. Und haben uns gegenseitig immer wieder so kleine Szenen in Erinnerung gerufen, um uns zu vergewissern, dass das passiert ist.
Wie war die erste Nacht wieder in einem richtigen Bett? Muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen oder ja, haben Sie selten so gut geschlafen?
Ja, das Bett, das war schon toll. Ich habe mir aber extra den Wecker gestellt, weil es noch was gibt, was noch toller war, nämlich das Essen. Ich habe mir den Wecker gestellt, dass ich das Hotelfrühstück nicht verschlafe. Hab dann auch das erste Mal geduscht, das war auch ganz merkwürdig, oder mich dann auch im Spiegel zu sehen, ein bisschen abgemagert. Aber dann das Hotelfrühstück war dann das Tollste überhaupt, also viele fettige, süße, leckere Sachen, die dann da in großer Auswahl zur Verfügung standen.
Das glaube ich. Zum Schluss wurde es ja auch nochmal spannend. Ihre beiden Mitstreiter sind auf den letzten Metern, kann man sagen, eingebrochen, womit sie gar nicht gerechnet hatten. Was war passiert?
Ja, wir sind ja viele Tage über kilometerdickes Eis gegangen. Dieser Eispanzer ist bis zu 2,5 Kilometer dick und am Eisrand gibt es so eine Art Gletscherbruch. Das war dann eine schwierige Landschaft, die es nochmal zu überwinden gab. Aber die beiden anderen waren da toll erfahren, auch in Sachen Orientierung, und haben uns da durchgebracht, durch dieses schwierige Auf- und Abgelände. Und dann muss es schon so fast Mitternacht gewesen sein, wo wir in einer Art Ebene ankamen, wo ein paar Schmelzwasserflüsse zu sehen waren, die man aber gut umgehen konnte. Oder wir haben dann auch die Skier abgeschnallt, weil es besser dieses Auf und Ab zu durchgehen war. Und die beiden gingen vor mir, und brach plötzlich in das Eis ein.
Horror wahrscheinlich.
Horror, also ich habe die Angst in ihren weit aufgerissenen Augen gelesen. Ein paar Sekunden später ist auch Mats eingebrochen und ich bin wie angewurzelt stehen geblieben, weil das Eis wahrscheinlich eben an dieser Stelle recht dünn war. Und es war anscheinend ein Schmelzwassersee, in den sie da eingebrochen sind, eben am Rande des Gletschers zugefroren. Und ich meine, wir hatten einfach gar keine Aufmerksamkeit mehr dafür, dass es nicht eben meterdickes Eis unter unseren Füßen ist, und hatten nur das Land vor Augen. Es war wie in Greifnähe, diese Moräne, das Land. Aber die beiden konnten sich dann auch aus diesem Eis rausretten, erstmal so rausrobben. Ich reichte Enne so einen langen Ski von ihrem Schlitten, die hatten wir hinten drauf, weil wir die abgeschnallt hatten. Und dann hat sie sich wie an so einem Stock so ein bisschen rausgezogen. Mats konnte sich selber aus dem Eis befreien, aber beide waren bis zum Bauch, fast bis zur Brust eben nass. Und haben dann selbst beschlossen, dass die paar Meter oder paar hundert Meter bis zur Moräne, dass sie doch das mit nassen Sachen überwinden können.
Zum Glück ist es gut gegangen, kurz vorm Ziel. Aber ja, sicherlich ein großer Schock für sie alle eben. Mhm. Wie war es für sie dann aber, ja, nach dieser Einsamkeit, dieser Leere in dieser Weite und Schneelandschaft und Eislandschaft in Grönland, wieder in Berlin, in Potsdam im Alltag anzukommen?
Ja, die ganzen Sinneseindrücke haben mich natürlich überwältigt. Also nicht nur die schönen bunten Farben, aber hauptsächlich die Geräusche fand ich schwer zu ertragen. Also nach der großen Stille, viel Musik oder viele Menschen um mich rundherum zu haben, mag ich bis jetzt nicht. Also ich liebe es mehr, in stillen Spaziergängen oder Gesprächen mit wenigen Menschen zu lauschen, als jetzt bei einer großen Party viel Lärm um mich herum zu haben.
Also so wie Sie sich den Lärm ein bisschen entwöhnen mussten, mussten Sie sich auch wieder an ihn gewöhnen.
Richtig, an die Sinneseindrücke, die einen hier überfallen, musste ich mich peu à peu auch wieder gewöhnen.
Wie teuer war dieses Abenteuer und wie sehr muss man das auch wollen, ja, sich solchen Strapazen auszusetzen und auch solchen Herausforderungen?
Ja, mein alter Freund Wilfried Kort hat schon gesagt, man muss es schon mögen, sich ein bisschen zu schinden. Das glaube ich, für so ein Ziel oder für so einen großen Traum war ich eben bereit, viele Wochen und Monate zu trainieren und auch einen großen Geldbetrag aufzuwenden. Das war ein niedriger, fünfstelliger Betrag, aber das erste Mal in meinem Leben habe ich dafür einen Kredit aufgenommen. Das war schon sehr ungewöhnlich, aber es hat mir auch gezeigt, dass ich das wohl ganz schön dolle möchte.
Wie haben Sie sich durch die Expedition verändert und was haben Sie davon auch mit nach Hause gebracht, was Sie da erlebt haben und konnten Sie vielleicht auch mit in Ihren Alltag übernehmen?
Ja, ich glaube, dass diese Schönheit der Monotonie, die Klarheit dieser Landschaft sich auch ein bisschen nach innen transportiert hat. Ich habe das Gefühl, dass ich die große Klarheit und Entschiedenheit für viele Dinge mit in den Alltag transportiert habe. Ich weiß jetzt besser, mit welchen Projekten oder mit welchen Menschen ich mich beschäftigen möchte, wo ich meinen Fokus hinsetzen möchte und ja, zerstreue mich nicht mehr so häufig, obwohl viele vielfältige Projekte und Menschen immer sehr verlockend in meinem Alltag vorkommen, habe ich vielleicht noch eine größere innere Ruhe und Gelassenheit dort auch gefunden.
Und was hat es Ihnen persönlich bedeutet, auch dass Sie sich damit Ihren Lebenstraum erfüllt haben?
Ja, das hört sich auch immer ein bisschen so an, ich habe mir jetzt den Lebenstraum erfüllt und Schluss. Es hat mir eigentlich mehr gezeigt, Punkt, Punkt, Punkt. Es kann auch gerne weitergehen. Auch ich als Frau, jetzt fast 50, kann sowas. Ich kann Dinge und ich kann mich auf Dinge vorbereiten und auch körperlich wie auch mental sowas durchstehen. Und ich glaube, ich habe große Lust auf jeden Fall, noch weitere arktische Abenteuer zu Fuß zu bestehen.
Also wartet schon das nächste Abenteuer auf Sie, oder?
Ja, das nächste Projekt wird aber eher angesiedelt sein im Warmen, im Rahmen einer Weltumsegelung. Und dort werde ich ein weiteres künstlerisches Projekt im kommenden Jahr verwirklichen. Vielleicht noch ein Buch machen, vielleicht Geschichten aufschreiben, Fotos machen, was ich dort erlebe. Vielleicht über das Eis forschen, wenn nämlich irgendwo in der Arktis was wegschmilzt, steigt woanders der Meeresspiegel im Südpazifik. Und das möchte ich gerne mal verfolgen und vielleicht die Geschichten hierher nach Mitteleuropa transportieren.
Also bei aller Liebe zu Eis und Schnee, ab und zu darf es auch ein bisschen Sonne und Meer und Wärme sein.
Ja, das darf auch sein. Der Polarforscher scheut die Wärme nicht, sagte auch der Wilfried Kort.
Ja, aber ganz ohne Eis und Schnee geht's nicht. Wir haben das Eishotel angesprochen. Für Sie geht's eben im Winter jedes Jahr 4 Wochen seit über 20 Jahren in das Eishotel in Schwedisch-Lappland, wo Sie mithelfen, das Hotel aufzubauen und Künstler unterstützen, die einige der Zimmer künstlerisch mit Skulpturen gestalten. Wie ist es, aus Eis und Schnee ein Hotel zu bauen?
Ja, jetzt geht's gleich los zum Eishotel in Schweden nach Jukkasjärvi. Dort entsteht jedes Jahr eine temporäre Architektur aus Schnee und Eis. Ein großer Haufen Menschen sind damit verbunden und arbeiten daran mit. 50 bis 60 bis 100 Menschen sind in der Hochzeit dieser Bauphase dort beschäftigt. Darunter sind viele Künstler und Künstlerinnen, Künstlerteams, die die Räume künstlerisch gestalten. Und sie haben auch jedes Jahr eben die Chance, einen neuen Entwurf dort umzusetzen, weil es schmilzt ja. Und das möge dem einen oder der anderen ja traurig vorkommen, wenn diese Kunstwerke, in die man so viel Mühe reingesteckt hat, ein ganzes Hotel dann auch wieder wegschmilzt. Aber es ist auch ganz toll, jedes Jahr neu ansetzen zu dürfen und Teil des Kreislaufs der Natur zu sein. Der Fluss, der Torne, der schenkt uns dieses Eis jedes Jahr aufs Neue. Riesengroße 2 Tonnen schwere Eisblöcke werden aus diesem Fluss gezogen, eingelagert und dann im kommenden Winter wieder für das Eishotel verbaut. Und wir dürfen einfach Teil davon sein. Wir dürfen dieses fantastische Material verbauen. Und darin liegt eine ganz große Faszination, obwohl es eben auch total physisch anstrengend ist. Und wir arbeiten wie auf einer großen Baustelle mit Helm und Leuchtweste und Radlader und sind auch jeden Tag fix und fertig.
Das denke ich mir. Eis ist ja, kann ja steinhart aus sein. Was für Werkzeuge kommen da zum Einsatz?
Wir arbeiten mit Eismeißeln oder Schneemeißeln und dann vor allen Dingen aber auch mit großen Kettensägen. Das sind Kettensägen, wie man sie auch hier von Arbeiten mit Holz kennt, aber oft auch riesengroß, 90 cm lange Kettenblätter und entsprechend schwere Maschinen dazu. Damit werden dann zum Beispiel Eisblöcke durchtrennt oder die Schneearchitektur neu geformt.
Spannend. Sie haben eine besondere Beziehung zu dem Eishotel. Sie haben dort vor einigen Jahren auch geheiratet. Übernachten Sie auch dann ab und zu manchmal dort? Wie ist so eine Nacht in einem Eishotel?
So eine Nacht im Eishotel ist gar nicht so kalt, wie man denkt, und auch nicht so kalt wie auf Grönland. Es stellt sich nämlich in einer Architektur aus Schnee und Eis in diesem Eishotel eine Temperatur von 5 Grad ein. also 5 Grad minus. Wenn man dann von draußen reinkommt, wenn der Wind einen um die Ohren geweht hat und es war zum Beispiel minus 20, dann kommen einem diese minus 5 Grad recht warm vor. Die Betten bestehen dort aus Lattenrosten, darauf sind relativ dünne Matratzen und dann Rentierfelle. Die isolieren unheimlich gut. Und dann werden den Besuchern, die dort übernachten, große dicke Schlafsäcke ausgehändigt. Und es funktioniert auch, dass man zum Beispiel 2 Schlafsäcke koppelt und dann als Paar sich da zusammenkuschelt. Und ja, die sind dann ausreichend warm und man trägt natürlich auch eine Mütze nachts.
Klingt auf jeden Fall gemütlich bei allem Eis, was einem umgibt und aller Kälte. Vielen Dank, dass Sie Ihre Liebe für Eis und Schnee heute mit uns geteilt haben. Und vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Abenteuer, die da noch auf Sie warten.
Ja, sehr gerne. Schönen Dank, dass ich wieder auf die Reise gehen durfte.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.